Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hütter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist schon fast wieder Ende Monat und Ende Monat heißt auch, dass ich da nicht alleine bin oder kein externer Gast habe, sondern mit mir hier am Mikrofon ist Thomas Hütter. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, guten Morgen. Ja, Monatsende, die Zeit läuft. Sie läuft verdammt schnell.
Unglaublich schnell. Ist ja auch schon das vierte Quartal angebrochen. Draußen wird es dunkel, schon irgendwie um 19 Uhr ist es dunkel draußen. Morgens geht es länger, bis hell wird. Und aber man merkt, es geht Richtung Winter. Und das ist so die Zeit, wo auch, ich sage jetzt mal, in vielen Performance-Marketing-Agenturen auf Social Ads so die High Season ausgebrochen ist mit Black Friday, Cyber Monday, das Weihnachtsgeschäft, in der Schweiz noch das Krankenversicherungsgeschäft, was auch immer auf diese Jahreszeit fällt. Von daher wird es uns nicht langweilig. Trotzdem haben wir drei Themen mitgenommen, die uns diesen Monat beschäftigt haben. Und für mich einerseits sind das die Funktion von Meta-Ads ohne Kommentare, dann die Meta-Orion, die AR-Brille, die Mark Zuckerberg präsentiert hat, und den Beef auf Social Media von Deichmann mit anderen Marken. Das die Themen, die wir heute gemeinsam besprechen.
Ja, eigentlich sind es ja noch ganz viele mehr Themen, die uns im letzten Monat beschäftigt haben, aber ich glaube, das waren die, wo wir gesagt haben, da ist spannend darüber zu sprechen, aber wenn du denkst, was so in einem Monat läuft in der Branche an News, an Inhalten, an Themen, brutal.
Definitiv. Und vieles haben wir ja auch schon teilweise besprochen. KI ist ja auch etwas, das beschäftigt uns nach wie vor. Haben wir schon mehrmals besprochen.
Jetzt haben wir zum Vorgespräch noch nur auf dieses Thema ausrichten und man hätte genügend Inhalte. Also von dem her, ja.
Genau. Oder eben auch im Vorgespräch haben wir noch kurz über die Ray-Ban Brille von Meta gesprochen, haben wir auch schon thematisiert, die hat jetzt wieder spannende Updates, also wie du gesagt hast, es gibt viele Themen, wir haben uns auf die drei fokussiert und ich würde sagen, steigen wir direkt mit dem Thema 1 ein, und zwar Meta-Ads ohne Kommentare. Meta hat jetzt kommuniziert, dass möglich ist, dass man im Werbeanzeigenmanager auf einzelnen Ads die Kommentarfunktion ausschalten kann, beziehungsweise es gibt noch so Einstellungsmöglichkeiten, dass nur Fans kommentieren können oder eben, dass niemand kommentieren kann. Und das ist so, hat dann auch auf LinkedIn unterschiedliche Stimmen dazugegeben. Also die eine Stimme von...
Ich muss laufend grinsen, wenn ich mich so ein paar Jahre zurückversetzt dann denke. als ich das gelesen habe in dieser Überschrift, Ads ohne Kommentare. Ich weiß noch die Standardfragen in diesen Fanpage-Admin-Gruppen etc. Wo kann ich die Kommentare bei den Ads ausschalten? Und dann war eigentlich die Standardantwort in die Breite von allen Social-Media-Verantwortlichen, ja, aber das ist ja genau das, was es ausmacht, dass man eben hier kommentieren kann und die Interaktion kriegt. Und jetzt kann man es abschalten.
Es hat ja auch unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Einerseits, eben, du hast es schon gesagt, Social Media Manager, da ist für mich jetzt nicht primär Social Media Manager, sondern auch ein Social Media Urgestein, Jens Wiese mit seinen Impact Cards, der auch schon bei uns im Podcast war, Gründer von All Facebook. Der hat auf LinkedIn gepostet, dass Meta einen nächsten Schritt gemacht hat, um eben das Social aus dem Netzwerk herauszunehmen, ja, mit der Deaktivierung der Funktion.
Ich mag mich erinnern, das ist, ich glaube, mittlerweile 7, 8 Jahre her, der ehemalige Chef von damals Facebook Deutschland, Scott Woods, hat mal auf einer Konferenz gesagt, ich hasse das verdammte Social in Media. Jetzt sind wir da tatsächlich dann an dem, was man früher immer gesagt hat, was ist der Mehrwert darin, dass Leute auch Werbung kommentieren können und einfach sehr positiv einwirken mit Erfahrung oder weitere Empfehlungen mit drin. Das fällt weg, das heißt, wir haben immer mehr eine Media-Plattform und eben das Social ist dann eher ein bisschen dünner. Auf der anderen Seite, wenn du unter Werbeanzeigen schaust, ich glaube, die, Dinge, die eher unter Performance abzutun sind, sagen wir mal, Werbung von Zalando. Ja. Da siehst du in der Regel sehr wenige Kommentare darunter. Ja. Hast du irgendein Gadget oder vielleicht auch mal so ein bisschen eine fragwürdigere Quelle, wo denn das Teil geliefert wird? Man haben auch Kollegen, die schon auf Fake-Angebote reingefallen sind. Da siehst du ja dann teilweise auch sehr viele Fake-Kommentare oder Kommentare, die eigentlich nichts mit dem Produkt aussagen etc. Also kannst du auch da sagen, ist eigentlich wertlos. Mhm. Und wenn du Kunden hast im Finanzenumfeld beziehungsweise generell da, wo vielleicht auch schon gestandere Unternehmen mitwerben, da hast du häufig ja auch Fragen, Stellungen darunter, die grundsätzlich falsch sind. Mhm. Oder Aussagen zu alten Produkten, die nichts mit den neuen Produkten zu tun haben, die dann eigentlich das Bild verschlechtern. Und da kann man sich ja dann wirklich auch fragen, wo liegt der Mehrwert an den Kommentaren bei Werbeanzeigen?
Genau. Ja, sind da, und eben die Meldungen sind ja, oder die Rückmeldungen sind da unterschiedlich ausgefallen. Eben so, sag ich mal, eher die gestandenen Social Media Menschen, oder sagen, ja, eben ist dann halt die Chance vertan, um auf Feedback, auf Rückmeldungen reagieren zu können. Wir wissen aber auch, das braucht eine gewisse Ressource, die halt zwischenzeitlich oder in vielen Unternehmen auch knapp berechnet ist für diesen Bereich, wo man dann hingeht, wie beispielsweise bei Zalando, wie du es gesagt hast, da hat man wenig Kommentare drunter, bis gar keine oder vielleicht dann eher, wo andere getaggt werden, mit der Hoffnung, dass die dann die Werbung auch sehen, weil es eben irgendwie ein cooles Outfit ist. Und ich habe dann so gesehen, dass eher so die mittelständischen Unternehmen dann das feiern, indem dass sie sagen, ja, endlich muss da nicht mehr Community Management betrachtet werden. Das sind dann aber auch oftmals die Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die eher erklärungsbedürftig sind, wo dann aber auch schnell, wenn man zu schnell das Produkt kauft oder die Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann halt unter Umständen schlechte Erfahrung macht und das natürlich dann auch kommentiert.
Ich glaube, der Vorteil mit dieser Lösung, die jetzt zur Verfügung steht, dass man ja eben wählen kann, A, kommentierbar, B, wer kann kommentieren, tut man da sicherlich der einen oder anderen Marke einen Gefallen. Und ich glaube, viele betrifft es nicht wirklich. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, nur gerade schon das Tagging. Erleben wir ja in vielen Bereichen, auch im Unterhaltungsbereich mit drin, dass halt doch relativ viele Menschen andere darauf aufmerksam machen, auf ein Angebot, auf eine Neuigkeit. Das ist ja dann weiterhin möglich. Allerdings auch da siehst du natürlich in der Breite eher weniger, aber mit der Wahlfreiheit bleibt ja dann immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, was für einen selber sinnvoll ist. Mhm. Also, wir haben ja auch Kunden, wo du grundsätzlich sagen musst, Kommentare sind dann vielleicht für Werbeanzeigen teilweise eher schädlich, weil häufig einfach auch falsch. Ja. In dem Moment ist man natürlich dann froh, wenn man es ausschalten kann, weil, sag mal, 8 Kommentare und wenn du draufklickst, wird keiner angezeigt, weil alle verborgen wurden, ist ja dann auch nicht perfekt.
Genau. Ja, ich bin noch gespannt, ich habe es jetzt noch in keinem Anzeigemanager gesehen, die Funktion. Ich bin noch gespannt, ob es dann auch einen Einfluss hat auf die Special-Ad-Kategorie, also beispielsweise, dass man Anzeigen, die einer Special-Ad-Kategorie zugeordnet sind, die Kommentare nicht ausblenden kann, um eben auch, wenn etwas nicht okay ist, dass das auch kommentiert werden kann oder um auch eben auch einen Diskurs zu fördern, beispielsweise bei politischen Anzeigen, ist ja das oftmals auch gewünscht, dass die Kommentare deaktiviert werden, obwohl sie eben ja auch den Diskurs fördern können.
Wenn es nicht Ressourcen in Anspruch nimmt und wenn man die Auseinandersetzung auch tatsächlich führen möchte.
Richtig, ja. Das ist eben, Ressourcen, die sind zwingend notwendig bei den Kommentarfunktionen, aber ich bin gespannt, ob Meta das dann für alle Anzeigemöglichkeiten, also auch für die Special-Ad-Kategorien deaktiviert, oder ob es da Ausnahmen gibt, dass sie sagen, weil sie ja auch beispielsweise im politischen Bereich haben sie eine sehr hohe Transparenz, dass sie sagen, ja nee, bei politischer Werbung kann die Kommentarfunktion nicht deaktiviert werden.
Also du, aus Sicht vom Konsumentenschutz wäre ja es auch theoretisch wünschbar, dass man überall kommentieren könnte. Also ich meine, es gibt genügend NAP-Angebote auf der Plattform, die die Prüfung standhalten, dann aber trotzdem Unfug betreiben. All diese Mirror-Seiten, die irgendwo noch auf Krypto-Angebote hinweisen oder wie auch immer, da gibt es ja genügend, ich sage jetzt mal, Bad Player in der Werbebranche drin. Da wäre es ja teilweise wünschbar, es wäre kommentierbar oder ist kommentierbar, weil Warnungen darunter stehen. Aber auch das ist dann eben leider teilweise nicht, weil es ja moderiert wird.
Genau.
Ja.
Definitiv, ja.
Ich persönlich würde es wünschenswerter, wünschenswerter sehen, wenn wir eine Funktion hätten, wo du Werbung effizienter melden könntest, die explizit schädlich ist oder Missbrauch beinhaltet. Weil auch da, wenn du mal eine Meldung gibst, das passiert ja anscheinend nicht. Und obwohl ja die KI immer cooler wird in vielen Bereichen drin, glaube ich, hat die Plattform da immer noch ein Problem, gewisse Qualität nicht herausfiltern zu können oder eben schlechte Qualität herausfiltern zu können, was ja grundsätzlich die Plattform dann auch sicherer machen würde, beziehungsweise auch glaubwürdiger für Werbetreiber.
Definitiv, ja. Von daher, ich bin gespannt auch, was das für Einflüsse hat schlussendlich auf die Qualität der Meta-Ads, wenn da... Also Reactions sind ja noch drauf, aber wenn dann keine Kommentare mehr drauf sind, weil wir haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn irgendwo ein Ad kommentiert wurde, hey, kann ich nur empfehlen, das Produkt, dass da gegenüber von ähnlichen Varianten, die nicht kommentiert wurde, die Performance doch um einiges angestiegen ist.
Ja, eben, ich glaube, darum ist es auch nachher wichtig zu unterscheiden, brauche ich einen Social Proof darauf, beziehungsweise ist der mir hilfreich für das, was ich bewerbe? Oder lebe ich dann tatsächlich besser, wenn man es nicht kommentieren kann? Aber eben, ich glaube, diesen Filter muss man dann tatsächlich pro Produkt beziehungsweise pro Marke auch entsprechend hinterfragen.
Mhm. Am 6. und 7. November 2024 ist es wieder soweit. Die größte Social Media Marketing Konferenz der Schweiz findet in Engelberg, umgeben von Bergen wie dem bekannten Titel, statt. TikTok, Meta, YouTube, LinkedIn und Pinterest stehen höchstpersönlich auf der Bühne und geben in Vorträgen und Masterclass ihr Wissen weiter. Die Konferenz ist für Menschen wie dich, die im Bereich Social Media nach Best Practices und von führenden Expertinnen und Experten neue Input suchen. Mehr als 650 TeilnehmerInnen, mehr als 50 SpeakerInnen und das alles im beschaulichen Schweizer Bergdorf Engelberg. Mehr Infos und Tickets gibt es unter social-media-summit.ch. Neben diversen Expertinnen und Experten darf auch ich auf der Bühne sprechen. Also ein weiterer Grund, ein Ticket zu kaufen unter social-media-summit.ch. Was für mich so ein Highlight war, war ja Ende September, am 25. September, hat das Mark Zuckerberg präsentiert. Wir haben schon über den Vorgänger gesprochen, wo ich auch Nutzer bin, und zwar die Meta-Brille, die unter dem Namen Meta Orion läuft. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Meta-Brille, wo man dann Musik hören kann und Fotos machen kann, sondern es hat auch Projektion drin. Das heißt, man hat so ein 70-Grad-Sichtfeld, was größer ist als die klassischen AR-Brillen, ist relativ leicht, also so um die 100, 150 Gramm. Hat 7 integrierte Kameras, darunter 2 fürs Augentracking und ebenso Micro-LED-Projektoren, die Bilder direkt in die Brille integrieren können. Also man kann da wirklich XR, also AR, Funktionalitäten nutzen.
Und das, wie du sagst, mit dem Gewicht in der Endversion soll es ja anscheinend dann unter 100 Gramm sein, oder das ist mindestens das Versprechen, was gemacht wurde. Das heißt, zum ersten Mal eigentlich etwas, was AR zulässt und trotzdem tragbar ist, wo du nicht wie ein Vollpfosten durch die Gegend läufst, sondern in Form einer normalen Brille. Mhm. Ja, also die Vorstellung hochspannend. Diese Hologramm-Funktionalitäten in der Brille drin, die es dann eben erlauben, gewisse Dinge sichtbar, greifbar zu machen. Es ist ja dann auch eine neue Steuerung noch mit dabei für Gestik.
Ja.
Rechnungseinheit separat, kabellos, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, am Hosengurt oder so in die Richtung.
Genau, so ein kleiner Puck dann.
Genau, also eigentlich, ich bin dann nicht mehr auf dem Smartphone, sondern ich habe dann effektiv ein eigenes Device, was Video, Foto und Anzeige gleichzeitig kann, und das ist natürlich schon bahnbrechend.
Ja,
vor allem ich mag mich erinnern,
ja. Entschuldigung. Nee, du darfst.
Ich mag mich erinnern, F8-Konferenz noch vor Corona, da wurde ja darüber sinniert, was man in Zukunft machen kann. Da war auch immer die Sprache davon, dass das nächste Device eben nicht ein Smartphone ist, sondern irgendwo auf dem Auge sitzt. Wenn du jetzt hier denkst, Audioausgabe, Einblendungen, gleichzeitig Dinge entgegennehmen, wir sehen es ja jetzt schon bei deiner Version von der Ray-Ban-Meta-Brille, was da schon möglich ist. Wenn du dann denkst, dass diese Informationen dir in Echtzeit noch auf dem Bildschirm im Auge drin zur Verfügung stehen, überleg dir mal ganz einfache Anwendungen wie heute Navigation im Fahrzeug. Oder ich sag mal, zusätzliche Informationen, Second Screen kriegt ja dann nochmals eine ganz, ganz andere Funktionalität wie heute. Heute habe ich vielmal meinen Blick auf dem Smartphone, dahinter läuft der TV, weil ich vielleicht irgendetwas nachschlage, was ich im TV gesehen habe. Das wäre ja dann wieder in eins.
Ja.
Ja, also hoch, hoch spannend.
Ja. Definitiv. Momentan ja noch nicht alltagstauglich. Einerseits ist es ein Pilot, was für interne Tests bei Meta verfügbar ist. Andererseits schätzt man die Kosten einfach noch um die $10,000 pro Stück, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es noch nicht im Massenmarkt angekommen ist. Meta also hat aber auch gesagt, dass sie innerhalb...
Die Einheit, die vorgesehen ist, die eben mal mit $10,000 gekennzeichnet wurde, die soll allenfalls für Entwickler irgendwo drittes, viertes Quartal im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Also nicht wie bei der Apple Vision, wo das vorgestellt wurde und dann auch erst der Entwickler gleich darauf zugreifen konnte, ist das tatsächlich jetzt eine Demonstration von einem Prototypen gewesen und somit natürlich schon noch 2-3 Schritte weg vom Massenmarkt.
Mhm. Ja. Was ja auch spannend ist, ist ja, Meta kämpft immer ein bisschen mit der Hardware, weil sie extrem abhängig sind von anderen Anbietern. Also eben, man kann sich erinnern, Apple mit der Einschränkung durch Apple Tracking Transparency, was ja dann einen massiven Einfluss auch auf das Werbegeschäft von Meta hatte. Genau gleich sind sie auch von Android abhängig, weil eben die Apps halt auf diesen Geräten laufen, und mit dieser Brille schaffen sie die Möglichkeit oder die Chance, dass sie sich da weniger abhängig machen, weil viele Tech-Journalisten auch schon angekündigt haben, beziehungsweise die Brille eigentlich schon als potenzieller neuer Smartphone-Ersatz sehen. Ja. Weil man schlussendlich ja alles, was man mit dem Smartphone machen kann, auch mit dieser Brille machen kann.
Und wenn du jetzt hier den Gedanken wiederum weiterspinnst, den man bei Meta AI schon sieht, dass das meiste im Moment als Open Source zur Verfügung gestellt wird, und du hier wiederum eine Plattform schaffst mit dieser Brille, dass die schlussendlich Hardware, auch Betriebssystem zur Verfügung stellt und das Ganze wäre Open Source, dann sind ja, ich sag mal, die Anwendungsmöglichkeiten, wenn programmiert werden kann, darauf, was man will, gerade auch im ganzen industriellen Umfeld etc., unheimlich groß. Also darum, ich glaube, das ist ein richtig großer Wurf, und im Gegensatz zu dem, was man jetzt bei der Apple Vision gesehen hat, was ja doch immer noch recht schwer und groß ist, geht man da in eine Dimension, wo es alltagstauglich wird. Entwicklerversion wurde mal mit 10.000 Dollar betitelt, hat aber gleichzeitig ja mit diesem Gewichtsversprechen und Funktionalitätenversprechen wurde ja auch gesagt, dass man einen Preis anstrebt, der bei 300 Dollar liegen sollte oder nicht überschreiten sollte. Wenn man sich diese Technologie überlegt, bei diesen Kostenpunkten, wo man ja weiß, da hat Apple eigentlich eine relativ hohe Zahl ausgerufen, was diese Brille kosten wird, dann bist du tatsächlich im Bereich angekommen, wo sich's jeder leisten kann, was halt eine handelsübliche gute Sonnenbrille ebenfalls kosten würde oder eine gute Brille kosten würde, mit dem Unterschied, dass du richtig, richtig viel Technik drin hast. Mhm.
Also ich hoffe da wirklich, dass das möglichst schnell geht, wobei eben, Sie haben gesagt, so im nächsten Jahrzehnt, ja. Also es ist noch eine weite Zeitspanne und viele der Funktionalitäten würden, wenn sie heute gekommen wären, das Produkt gar nicht funktionieren, also alles rund um Meta-AI funktioniert ja in unserem Breitengrad noch nicht.
Nein, danke vielmals, liebe EU.
Von daher spannendes, sehr spannendes Produkt, eben auch die Anwendungsmöglichkeiten. Ich bin dann, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir dann gedacht, ah cool, dann wenn man dann Auto fährt, hat man die Brille auf, dann braucht man eigentlich wie kein Bordcomputer mehr beim Auto. Man hat ja so das In-Glass-System, wo man in der Scheibe die Geschwindigkeitsanzeige sieht. Solche Dinge würden ja dann wie wegfallen, wenn man es ähnlich betrachtet wie mit Apple CarPlay oder mit Android CarPort. Also ja, CarPlay heißt das, glaube ich, auch. Ja,
aber tut mir leid, Thomas, hast du nicht fertig gedacht, weil bis die Brille dann da ist, fährst du sowieso nicht mehr selber, weil dann übernimmt die Steuerung die entsprechende KI. Dann stehen wir auch nicht mehr im Stau und dann brauchst du diese Einblendungen ja auch gar nicht mehr, weil du fährst ja nicht mehr selber.
Ja gut, bis ich nicht mehr selber fahre, ich glaube, die Brille wird vorher da sein, bis da die Regulatorien geklärt sind und die Verantwortung, wer jetzt da die Verantwortung übernimmt.
Genau, du hast ja gesagt, Stichwort EU.
Genau. Und daher Meta Orion, extrem spannend. Wir werden es auch in den Shownotes noch verlinken, so ein Zusammenzug von einzelnen Medienberichten, wer es nicht gesehen hat. Ansonsten dem zu kann ich sicherlich auch den WhatsApp-Kanal von Mark Zuckerberg empfehlen. Der hat einen eigenen WhatsApp-Kanal auf WhatsApp, einfach nach Mark Zuckerberg suchen. Der sendet dann immer mal wieder Nachrichten, unter anderem eben auch die Orion, als die vorgestellt wurde, hat er dann nachträglich umgehend auch aus seiner Sicht noch eine Nachricht zugestellt, was die kann, was man erwarten kann, wie er so das Feedback der Journalisten an der Präsentation wahrgenommen hat. Also da der Kanal von Mark Zuckerberg kann ich da empfehlen und auch den Podcast mit Thomas Riddle, der auch schon bei uns hier zu Gast war, wo wir über die Ray-Ban gesprochen haben, aber auch über Status Quo Metaverse, wo er ja auch, und das war noch vor dem September, als die Brille präsentiert wurde, aufgezeigt hat, eben wie sich Unternehmen jetzt schon auf die Zeit mit solchen Brillen vorbereiten können. Extrem spannender Podcast hier beim Digital Marketing Upgrade Podcast oder direkt beim Podcast bei Thomas Riddle und der Spatial Computing Podcast, wo sie da wöchentlich oder zweiwöchentlich so die aktuellsten Entwicklungen rund um AR und XR besprechen. Das noch kurzer Werbeeinschub. Und jetzt geht's weiter und zwar mit Beef, hat jetzt nichts mit Veganer zu tun oder vielleicht nur wenig, aber Deichmann beeft ja da auf Social Media mit vielen anderen Marken herum. Kannst du uns kurz mit auf den Weg nehmen, was die bis anhin so gemacht haben?
Ja, also kürzlich hat das Social Media Team von Deichmann ja auch den LinkedIn-Kanal übernommen und hat dann erklärt, dass sie da LinkedIn ein bisschen aufmischen wollen, haben das dann auch gleich mit zwei, drei so meme-mäßigen Bildern gemacht und ein bisschen flotter Sprache. Verweisen da auch auf die TikTok-Aktion und das hat Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag für ordentliche Kommentare auf LinkedIn in ich sage jetzt mal, der Social-Media-Bubble gemacht. wie cool das diese Aktionen sind, wobei die Meinungen gehen da auch dann sehr, sehr stark auseinander. Aber Deichmann versucht da im Moment so eine Strategie, man beeft sich oder macht andere Marken an, provoziert die, fordert die irgendwie heraus, um, ich sag mal, darüber Content zu generieren. Mhm. Ein Beispiel war es Flixbus, wo man zur Firmenzentrale ging und da mal ein bisschen Beef machte. Beim anderen Mal war es dann Pro7, wo dann der Werkschutz auch beim Parkplatz erschienen ist und gefragt hat, was das hier soll, etc. Also das gibt dann eigentlich ganz, ganz spannende Stories, die daraus produziert werden, wie man, ich sage jetzt mal, andere ein bisschen anfandet. Und das wird dann, ich sage mal, von den Leuten, die das betreiben, beziehungsweise wahrscheinlich den Agenturen dahinter, im Moment ziemlich abgefeiert. Mhm. Und wenn du dann siehst, Marke wird angebieft, andere Marke mischt sich auch noch mit rein, du hast so wirklich das Gefühl, verschiedene Social-Media-Teams von großen Marken haben im Moment irgendwie nicht wirklich viel zu tun oder nichts Richtiges zu tun und vertreiben Spaß damit, dann eigentlich bei den anderen mit zu kommentieren, um darüber Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Und das funktioniert auch gar nicht so schlecht. Also Aufmerksamkeit haben sie, insbesondere hier in der Bubble, wo es diskutiert wird, auf den TikTok-Kanälen etc. Ja, die Videos, die machen Reichweite, wo ich mich dann halt wirklich die Frage stelle, was will man damit erreichen? Also Reichweite aufgrund von Aufmerksamkeit ist nett, aber wenn die Aufmerksamkeit eigentlich dann nichts zu tun hat mit dem, wo die Marke dafür dasteht, wo man sich darstellen möchte, wo man Ziele verfolgt. Ich meine, wir sprechen jetzt gar nicht von harten Business-Zielen, sondern vielleicht im Bereich Markenpositionierung. Was will ich damit erreichen? Weil das ist so weit weg von dem, was man als Marke repräsentiert, wo ich mich dann tatsächlich frage, nur Reichweite zu generieren, der Reichweite halber, aber nicht dem Themen wegen, ist der dann eigentlich wirklich einfach nur sinnbefreit. Ja.
Ich habe mich ehrlicherweise gar nicht damit so groß beschäftigt. Ich habe gesehen, dass Sie auf LinkedIn sind, habe auch gewisse Dinge mitbekommen, was Sie mit Flixbus gemacht haben, habe aber dann schnell weiter gescrollt oder bin dann weitergegangen, weil es mich einfach nicht wirklich interessiert hat. Ich habe dann auch auf LinkedIn gelesen, eben von solchen, die es feiern, aber auch von solchen, die dann sagen, ja, eben, also was soll das Ganze? Man könnte die Leistung, die man dort investiert, für zielführendere Maßnahmen integrieren oder einsetzen.
Du hörst dann so Argumente, gerade auch aus der Blase heraus, ja, das fördert Interaktion, das gibt Engagement, das gibt Reichweite, die Leute befassen sich mit der Marke. Und dann denke ich mir, ja, das stimmt, aber wie befassen sie sich mit der Marke? Beziehungsweise, wenn ich jetzt heute stoppen würde, würde es morgen irgendjemand vermissen. Und ja, ich muss irgendwo auf TikTok unterhaltend sein, aber dann ist es doch die große Kunst, einen Weg zu finden, wie die Themen, die für mich in der Kommunikation auch relevant sind, für die Marke relevant sind, wie ich die auf ein passendes Format bringen kann, um genau das zu vermitteln. Und wenn du dann so teilweise auf LinkedIn siehst, wie das noch bejubelt wird, dann denke ich, okay, aber dann sind wir wirklich im professionellen Social-Media-Umfeld, insbesondere gerade in Deutschland, wo man das sehr häufig sieht, halt doch noch relativ weit weg von sinnvollem Einsatz von Social-Media. Oder betriebswirtschaftlich durchdachtem Einsatz von Social-Media. Wenn ich denke, Kollegen bei uns aus der Firmengruppe, Präservative ist da das Thema, da schaffst du auf TikTok ein Format, was irgendwo Aufklärung betreibt, auf eine gute, humorvolle Art und Weise und kannst so die Marke mit verpacken, ohne dass du irgendwie revolutionieren musst, ohne dass du irgendwie andere dumm anmachst. Und das ist so ein bisschen auch die Problematik, die ich da sehe. Was will man da vermitteln, wenn ich einer anderen Marke Beef gebe? Und das dann Beef geben in einer Zeit heute, wo Diskussionen, wo Diskurse sowieso schon recht schwierig sind, wo man, ich sage jetzt mal, von Super Woke bis AfD alles sieht und eine normale Diskussion fast nicht mehr möglich ist, wo man von TikTok, von Talahun spricht und Gruppierungen, die man lächerlich darstellt etc., will man sich dann tatsächlich auf so ein Niveau bringen, wo man sagt, hey, dieses Herumpöbeln ist, das gehört bei uns zur Marke und ist salonfähig, oder will man irgendwo auch, ich sage jetzt mal, auch eine Haltung vermitteln.
Ich habe mir auch so überlegt, ob das so, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, von daher, ob das eher dann bei jüngeren Zielgruppen halt wirklich für die Unterhaltung dient, dass das so eine neue Art der Unterhaltung ist, um da mal Kommentare zu sehen, wie hat jetzt meine Marke eine andere Marke hochgenommen oder auf die Schippe genommen. Ob das dann eher so heutzutage, ich sage jetzt mal, also ein Trend ist es ja auf der einen Seite, aber ob das heutzutage so etwas ist, was die jüngere Zielgruppe sehen will und wie sie sich unterhalten.
Ja, wobei, weißt du, auch da, ich habe mir den Gedanken auch gemacht, TikTok braucht es, das junge Zielgruppe. Gleichzeitig wissen wir beide ja, dass mittlerweile mehr als 50% der TikTok-Nutzer 25 plus sind. Mhm. Und durchaus auch eine kaufkräftige Zielgruppe da repräsentiert wird. Und da frage ich mich, dann willst du bei denen so auftreten, auch wenn das bei den Jungen gewünscht wäre. Ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe ja zwei Teenager-Mädchen mit 14 und 11, die sehr wohl sehr viel Zeit auf TikTok verbringen. Ich habe dann die gestern auch mal gefragt, wie findet ihr denn das? Ja. Weißt du, das ist so voll doof. Also die finden es ja nicht mal irgendwie speziell lustig, okay, sondern ich glaube, da muss man tatsächlich halt irgendwo in der Bubble, also Social Media Manager, angelangt sein, dass, damit du das lustig findest. Ja. Und was ich dann eigentlich eher spannender finde, ich meine, ein Unternehmen wie Deichmann, das arbeitet ja doch auch mit betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht eine Branche, die im Moment gerade brutal in Geld schwimmt. Wir wissen, dass der Retail in vielen Bereichen Schwierigkeiten hat. Und es hat in Deutschland doch auch schon die eine oder andere Insolvenz gegeben in anderen Bereichen von Unternehmen, wo man es nicht gedacht hätte. Das heißt, sie sind ja eigentlich sehr wohl betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Und da frage ich mich dann tatsächlich, wie bringt man intern sowas raus? Weil diese Aktionen, die kosten auch Geld. Wenn ich einen Mob organisiere von 10 Leuten und 4 davon spielen noch Instrumente und dann weiß man, rundherum filmen wahrscheinlich noch 2, 3 und ein paar Stunden für Koordination und Scripting und gehen auch drauf. Und wenn du dann siehst, bei irgendwie 800 Kommentare sind 300 von der Marke selber, wo sie auf einen Kommentar reagieren, dann weißt du auch, da wird ordentlich Zeit mit investiert. Dann frage ich mich einfach, würde man mit dem gleichen Geld nicht etwas viel, viel sinnvolleres machen können, was schlussendlich auch das Unternehmen betriebswirtschaftlich weiterbringt? Ja. Und wenn der CEO von Deichmann da nicht mit involviert ist und den CEO von ProSieben trifft, dann wird das sicherlich noch interessant, wenn beide nicht wissen, dass sie Beef haben.
Also ich find, kannst du dich noch erinnern an die Facebook-Seite Kundendienst?
Ja, aber das war dann Trolling auf hohem Niveau. Ja. ja, vielleicht müsste man so eine Seite Deichmann Kundendienst mal noch aufbauen, die genau das wieder macht. Dann kommt ein bisschen Beef rein. Aber nee, leider haben wir ja für solche Dinge fast keine Zeit. Nee, aber weißt du, ich frage mich dann so ein bisschen, wenn Social Media Manager solche Dinge noch abfeiern und gleichzeitig du siehst, dass eigentlich diese Überlegungen, die ja irgendwo rund um Brand und Marke und Performance und Business-Ziele gemacht wird, ob die Zielgruppe irgendwie in einer Scheinwelt lebt, wo man Dinge abfeiert, die irgendwo die Welt draußen wirklich nicht braucht oder wo man aus betriebswirtschaftlichen Dingen nicht braucht, da habe ich mir teilweise wirklich ein bisschen Fragezeichen. Mhm. Naja, bleibt weiterhin viel Aufklärungsarbeit.
Ja, vor allem. Und es gibt ja immer wieder Marken, die das versuchen, auch eben andere Marken, jetzt momentan Deichmann, sehr omnipräsent unterwegs in dem Bereich. Es gab ja früher auch Leibniz, war ja auch mal so.
Die Kekse, also generell die Kekse, genau. Die da mitgespielt haben. Weißt du, ich meine, wenn man das mal macht, als McDonald's mit Burger King, mit diesen Clones und König für einen Tag, als Clown kommen und als König hinausgehen oder weißer Teufel was, das kann ja auch mal lustig sein, aber dieses gekünstelte Angreifen so in Richtung auch das andere Social Media Team, ich finde das sowas von abgelutscht. Und zeigt halt wirklich, dass man keine besseren Ideen hat, wie man Dinge inszenieren könnte, die dann tatsächlich auch die Marke oder das Unternehmen schlussendlich weiterbringen, mal abgesehen von Likes und Kommentaren und Reichweite, die kontextlos schlussendlich generiert werden.
Genau, da vielleicht auch ein Verweis auf unseren Blogbeitrag, den wir vor circa einem Jahr sicherlich aktualisiert haben. So, was ist der Vergleich zwischen organischer und Paid-Reichweite? So Kostenvergleiche, wo man auch mal Vollkosten rechnet mit dem CPM. Also was kostet ein organischer Beitrag gegenüber von Paid-Ad mit all den Aufwänden, die dahinter stehen, wo wir das Ganze gegenrechnen, wo wir organisch dann schnell mal auf das 10- bis 100-fache kommen, was Paid-Media-Ads kosten. Und ein weiterer Vorteil ist auch, mit Paid-Media-Ads habe ich die Möglichkeit, den Inhalt besser zu steuern, die richtige Zielgruppe anzugehen, was ich ja organisch in vielen Fällen gar nicht habe. Und da wird sehr wahrscheinlich Deichmann auch ein Reporting haben, halt einfach mit nicht allen Zahlen. Also was das Ganze kostet, wird sehr wahrscheinlich nirgends aufgeführt, weil man hat ja ein Team, das das macht. Dass das aber effizientere Dinge machen könnte, sieht man da nicht, sondern man hat dann einfach ein Reporting mit der Reichweite.
Wobei, weißt du, auch da schlussendlich sind Drittpartner mit dabei, die kosten dann auch noch. Und gerade jetzt mit dem Verweis auf Page, stell dir mal vor, du würdest bei Deichmann etwas machen, das auf die Marke einzählt. Du machst noch Paid dahinter und würdest dann eine Brandlift-Studie bei TikTok durchführen innerhalb der entsprechenden Zielgruppen, die du angehen möchtest und dann auch nachweisen könntest, was es dann tatsächlich bringt. Mhm. Ja. Naja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
Genau. Oder wie es Mirko Lange sagt und ich das sehr gerne nachplappere, es gibt nichts Schlimmeres, als das Falsche richtig gut zu machen.
Ja, genau.
Genau. Von daher, wir sind durch mit unseren drei Themen. Thomas, vielen herzlichen Dank für die Themen bzw. für die Ausführungen. Und wir hören uns ja dann im November wieder im Manfred-Tag. Ich bin dann gespannt, was dort alles für Themen uns beschäftigen. Vielleicht dann auch wieder mal KI. Das haben wir jetzt versucht, die letzten zwei Mal ein bisschen zu unterbinden. Ansonsten, wenn du dich für KI interessierst, unbedingt Thomas Hutter auf LinkedIn folgen.
Ein Punkt KI bringen wir heute noch rein.
Okay.
Notebook LM von Google. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal ganz kurz das Thema.
Genau, die machen ja Podcasts aus Texten.
Richtig, also du stellst Inhalte rein, kannst Fragen dazu stellen und als Abfallprodukt kann ja daraus auch noch ein Podcast generiert werden. Das war bis jetzt nur auf Englisch. Ja. Neu kannst du über Anpassen den Prompt zur Erstellung dieses Audios entsprechend umformulieren, also auch auf was der Schwerpunkt gelegt werden soll und du kannst ihn anweisen, mach es auf Deutsch. Klingt teilweise dann noch ein wenig holprig, weil es sind die gleichen Stimmen und ich vermute jetzt mal, die sind eher auf Englisch trainiert. Ja. Aber absolut brauchbar. Heute Morgen ausprobiert, vielleicht kommt dann noch ein kurzer Deichmann-Podcast heute, keine Ahnung. Mal sagen.
Sehr gut. Ansonsten eben unbedingt auf LinkedIn Thomas Hutter folgen mit seinem Friday-Post und das AI oder das Friday ist mit AI geschrieben. Von daher jede Woche irgendwie wieder ein Thema, was er mit AI gemacht hat oder mit Tipps und Tricks, wie man Prompts macht, wie man Tools einsetzen kann, wie man Tools auch im Alltag nutzen kann. Also da unbedingt auf LinkedIn folgen. Sehr sehens- oder lesenswert den Beitrag jeden Freitag oder fast, ja doch, jeden Freitag mit seinem Friday Post. Von daher, Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Bernd Thomas.
Und wir hören uns bereits übernächste Woche wieder, wenn es im neuen Podcast wieder eine Talk-Episode gibt. In der Zwischenzeit gerne auf die älteren Episoden eben beispielsweise, ich habe ihn schon erwähnt, Mirko Lange vom Content zum Kanal und nicht einfach die Kanaldenke haben, ich muss noch einen Facebook-Post oder einen Instagram-Post oder einen TikTok machen, sondern wie kann man das strukturiert vorgehen. Der Podcast ist zwar schon 2,5 Jahre alt, aber das Thema ist aktueller denn je. Und von daher freuen wir uns, wenn du auch in 2 Wochen wieder mit dabei bist. In der Zwischenzeit bewerte uns auf iTunes und Spotify und folg uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Nun wünsche ich dir noch einen guten Wochenabschluss und wir hören uns. Vielen Dank und tschüss.